Morgen, Geschwister. Preis sei Gott, ihr habt einen mutigen Pastor, der hat mich nochmal eingeladen. Es gab scheinbar auch Überlebende vom letzten Mal. Das ist immer gut. Sag mal deinem Nachbarn, Gott ist gut. Amen. Amen. Wer glaubt von euch, dass Gott heute Morgen sogar gut drauf ist? Ist Gott heute Morgen gut drauf? Ja. Dann sag mal deinem Nachbarn, Gott ist sogar gut drauf heute Morgen. Prieche Güt, Halleluja. Oder? Ich möchte euch danken. Ihr unterstützt uns ja, unseren Dienst in Magdeburg, ganz konkret diesen Verein Verantwortung und Werte. Ich soll auch schön grüßen von unserer Schatzmeisterin, die heißt Sibylle Moll. Ja, die lässt euch ganz herzlich grüßen. Und die sieht das dann ja auch immer, wenn da was von euch kommt, und dann freut sie sich. Dann denkt sie an ihre alte Heimat und denkt, guck mal, ist doch toll, wenn wir jetzt da Unterstützung kriegen von dem, was wir damals mal, wo wir viel rein investiert haben. Nun kommt die Ernte, ist absolut herrlich, so muss es sein. Und ich denke, es ist gut, wenn ich euch am Anfang ein kleines Zeugnis erzähle. Vor ein paar Monaten mailte mich ein Klassenkamerad von der Bibelschule an, aus Hof, das ist in Oberfranken, der schon seit, ich sag, über 20 Jahren auf jeden Fall Hilfsgüter transportiert, tonnenweise Hilfsgüter transportiert, nach Weißrussland und in die Ukraine insbesondere. Er hat dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil er das völlig eigennützig macht und eben Firmen aus seiner Stadt bewegt, da zu spenden. Und er fährt selbst so einen großen Lastwagen und holt andere Lastwagenfahrer zusammen. Und immer zu Weihnachten fährt er da tonnenweise Hilfsgüter runter. Und ich weiß nicht, ob ihr beobachtet, wir haben uns ja alle gefreut, als der eiserne Vorhang fiel, dass sich das öffnete, so wie wir auch uns gefreut haben, dass es einen sogenannten arabischen Frühling gegeben hat. Jetzt merken wir aber, dass der arabische Frühling ganz schön arabisch ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir merken leider auch, dass der eiserne Vorhang eine ganz andere Art von Unfreiheit hervorgebracht hat. Das liegt nicht nur an Präsident Putin, der nach wie vor irgendwie doch seine KGB-Beeinflussungen hat und Russland ganz schön streng wieder regiert. Weißrussland ist noch schlimmer, weil der Präsident von Weißrussland Parteileute, die gegen ihn sind, einfach ins Gefängnis setzt. Ich habe einen in Brüssel getroffen, der gab mir seine Visitenkarte beim Gebetsfrühstück in Brüssel, und irgendwie ergab sich das so, er hat meine Karte, ich habe seine Karte, und dann habe ich meinen Übersetzer gefragt, weil ich nicht so gut Russisch kann, was macht er? Und er sagt, er ist der Chef von der christdemokratischen Partei in Weißrussland. Und ich denke, oh, alles klar, also man kriegt gar nicht mit welchen vornehmen Leuten man redet. Ich habe die Karte eingesteckt, fahre nach Hause, und in der nächsten Woche lese ich in der Zeitung, dass alle CDU-Leute, sozusagen alle Christdemokraten in Weißrussland ins Gefängnis eingesperrt worden von dem Präsidenten, weil sie ja natürlich eine Gegenpartei bilden. Das hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Und dann bin ich vor die Gemeinde gegangen und habe gesagt, Geschwister, das kann ja gar nicht angehen, dass ich diese Visitenkarte habe ich ja nicht zufällig gekriegt. Und dann habe ich gesagt, Geschwister, wer von euch möchte hier Mitverantwortung übernehmen im Gebet? Und da bin ich stolz auf Vaters Haus, die sind alle aufgestanden wie ein Mann, wir haben gebetet. Und der Einzige, der nicht im Gefängnis geblieben ist, war dieser Mann, für den wir gebetet haben. Alle anderen sitzen immer noch im Gefängnis. So, da passiert schon was. Und warum Gott das macht, ist erstaunlich. Jedenfalls, mein Freund aus Hof, Waldemar Zellmer, Pastor da, mailt mir und sagt, Thorsten, mir ist was ganz Fürchterliches passiert. Die Hilfsgüter, die wir jetzt diesen Weihnachten, nach Weißrussland und in die Ukraine geliefert haben, werden vom Zoll festgehalten. Jetzt gibt es ein Problem. Wenn die Hilfsgüter nicht bis zum 30. April ausgeliefert werden, sind sie erstens verfallen und zweitens muss ich Lagerkosten bezahlen. Der Zoll zieht das aber künstlich hin, weil sie das wahrscheinlich sich selbst unter den Nagel ziehen wollen. Jetzt heißt es also zu Deutsch, die Uhr tickt. Das war aus dem April, wo er mich angemeldet hat. Und für jeden Tag soll er da Tausende von Euro bezahlen für eine Lagerung, für die er gar nichts kann. Weil er will die Hilfsgüter natürlich den Bedürftigen geben. Und ihr merkt, die Situation ist so typisch teuflisch, man sieht keinen Ausweg. Und dann hat er mir das gemailt, ohne zu denken, was ich tun würde. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, mein Landtagspräsident, der Dutzfreund von mir, der ist Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Dann habe ich dem das mal gemailt und habe gesagt, hör mal, das geht so nicht. Worauf sofort der Botschafter von der Ukraine aus Berlin ein Mail losgelassen hat an die Regierung in Kiew, die Deutschen mögen das nicht, wenn man ihre Hilfsgüter liegen lässt. Also da ist schon mal richtig ein Gewicht reingekommen. Hat aber immer noch nicht funktioniert. Die haben das trotzdem weiter verschlammt. Und dann habe ich weiter nachgedacht und habe ich gedacht, so wie nächste Woche ist ja in Berlin Gebetsfrühstück vom Bundestag. Und da darf ich ja auch sein, schon seit ein paar Jahren. Und da treffe ich ja auch immer wieder Diplomaten. Und den Chef von diesem Gebetsfrühstück, beziehungsweise seinen Sohn, dem habe ich das auch geschickt und habe gesagt, hör mal, ihr habt die Kontakte, bitte macht da was. Und der hat direkt reingefunkt nach Kiew in die Regierung. Und hat die Mails dann, das müsst ihr überlegen, das ist Deutsch, Englisch, Russisch, alles immer mehrsprachig und muss übersetzt werden und so fort. Und jetzt habe ich diese Woche die Nachricht gekriegt, dass die Hälfte der Hilfsgüter freigegeben worden ist, nur durch diesen Einfluss. Was habe ich damit zu tun? Eigentlich nichts. Ich bin nur so ein Rad im Getriebe. Aber durch die Kontakte kann ich den Pastor in Hof, unseren Pastor, der keine politischen Kontakte hat, so weiter, verbinden mit den Leuten, die politische Kontakte haben und kann dann Hebel umlegen, der sonst nur über Gebet umgelegt werden kann. Das will ich jetzt nicht gering reden. Aber eben, manchmal ist es auch wichtig, ein paar Leute zu kennen. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das mal am Anfang, damit ihr auch wisst, was ihr unterstützt. Weil das ist so, es wird so sein, Geschwister, das tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber die Schrift sagt es auch. In den letzten Tagen, sagt Jesus, wird die Ungerechtigkeit so überhand nehmen, dass die Liebe in den meisten erkalten wird. Und das ist auch mein Thema. Ich möchte euch heute, und ich fand es interessant, wie der Lobpreis aufgebaut war und alles, was bis jetzt lief, ich möchte euch heute ein Kraftmittel geben, was euch resistent macht gegen diesen Zeitgeist, der über uns rübergestülpt wird, der uns ungerecht fühlen lässt und auch uns bedroht, dass in unseren Herzen Liebe erkaltet. Geschwister, Ungerechtigkeit ist ein schlimmes Thema. Ich habe gehört von einem Richter, einem Mann, der Richter und Rechtsanwälte befragt hat, rund um die Welt, in verschiedenen Ländern, und hat Richter und Staatsanwälte und Rechtsanwälte gefragt und hat gesagt, was ist das Ziel von Gerechtigkeit? Was ist das Ziel von Gerechtigkeit? Einigkeit und Recht und Freiheit. Rechtigkeit, Gerechtigkeit, ja. Weltlich. Ja, aber trotzdem, es geht ja ein bisschen wir leben ja in dieser Welt, es geht ja ein bisschen in unseren Bereich rein. Ja, ist bestimmt was dran. Manchen fällt das ganz schwer, diese Frage zu beantworten, aber ich halte sie für sehr sinnvoll. Versteht ihr mich alle? Was ist das Ziel von Gerechtigkeit? Was soll da hinten bei rauskommen? Warum? Ich meine, vielleicht hilft uns das mal andersrum zu sagen, wenn wir sagen, was richtet Ungerechtigkeit an? Was erzeugt Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit bei uns? Nun, ich habe schon eins gesagt, die Liebe wird erkalten, aber ist es nicht so, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dass in uns eine Wut hochkommt, dass wir Rachegedanken haben, vielleicht Angst haben sogar, wir fühlen uns schutzlos, wenn Ungerechtigkeit da ist, weil wir wissen nicht, wie wir uns wehren sollen. Weiß irgendjemand, wovon ich rede hier? Hat irgendjemand hier schon mal Ungerechtigkeit erlebt? Habt ihr einen bösen Lehrer in der Schule gehabt oder so? Oder einen blöden Prof, der nicht eure Leistung anerkennt? Oder, hallo, seid ihr mal enterbt worden oder irgendwie sowas? Oh, ist ungerecht. Also ihr wisst was, Ungerechtigkeit fühlt sich nicht gut an, ja? So, vielleicht hilft euch das, das mal zu definieren, was dann Gerechtigkeit tut. Wenn man ungerecht sich behandelt fühlt von jemandem, was macht man mit dem, der einen ungerecht behandelt? Ja, man hat entweder Rache oder man meidet ihn, stimmt's? Dass die Liebe erkaltet. So, drehen wir das Ganze mal um. Wenn das Ungerechtigkeit tut, dann müsste doch Gerechtigkeit genau das Gegenteil bewirken. Gerechtigkeit müsste bewirken, dass wir neu frei sind. Dass wir neu uns eins fühlen, dass wir uns geborgen fühlen, dass wir Annahme spüren, dass man sich gleichberechtigt fühlt. Man spürt, man bekommt eine Chance in Gerechtigkeit. Wenn Gerechtigkeit da ist, hat man eine Chance. Man ist akzeptiert. Also schlicht, man kann sagen, Gerechtigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass Beziehungen wieder möglich werden. Stimmt das? Ist das zu heftig heute Morgen, das Thema? Ihr seid so still, ich bin das nicht gewohnt. Gerade wenn so wunderschöne Menschen mit diesem erstklassigen Sonnenstudio hier rumlaufen. Wenn ich in afrikanischen Gemeinden predige, dann kriege ich immer Hallelujas und Amens. Dürft ihr das hier nicht mehr? Halleluja sagen, oder? Ist nicht erlaubt hier, oder was? Andreas ist streng. Immer wenn einer Halleluja sagt, kriegt er ihn auf den Deckel, ja? Oder? Sag doch mal Halleluja, Master. Ja, Amen, die kann das ja. Sag mal Halleluja auf Französisch. Ja, gloire à Dieu. Merci, Jésus. So, also, Liebe wird wieder möglich. Beziehungen werden wieder möglich. Gerechtigkeit ist die Voraussetzung. Manche Leute wollen immer Gerechtigkeit und sagen, das ist das Ziel, Gerechtigkeit. Nein, Gerechtigkeit ist der Weg. Gerechtigkeit führt dazu, dass Beziehungen wieder möglich sind. Und deshalb sagt die Schrift, dass in den letzten Tagen, das ist ja Matthäus 24, 12, wenn die Ungerechtigkeit so überhand nimmt, dass bei vielen, vielen Menschen, Geschwister, und wir stehen in der Gefahr, genauso zu sein, dass die Liebe erkaltet. Wenn dein Nachbar dir das 10. Mal blöd gekommen ist, dann sagst du, komm, lass mich doch. Und das kann nicht sein, weil die Bibel sagt, dass wir anders sein sollen. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar mittendrin in dieser Welt, aber wir sollen das Salz dieser Welt sein. Glaubt ihr das hier auch in Klausheim? Halleluja. Das heißt, das ist ein total wichtiges Thema, dass wir uns da nicht reinmühlen lassen, verdrehen lassen in diese Haltung, dieses Gefühl, in dieses dieses ewige Genörgel. Da haben wir in Ostdeutschland einen Preis für gewonnen, ja? Nörgelpreis so. Die Harzer kriegen das auch hin, ja. Ja, es gibt so Gegenden, ne? Also man sagt ja von den Schwaben, wenn die ein richtiges Lob aussprechen, dann sagen die nicht schlecht. Also ich weiß nicht, wer von euch Schwabe ist, aber das ist das beste Lob, was du in Schwabien kriegen kannst. Mehr kommt nicht. Nicht schlecht. So. Aber ich möchte nicht, dass das Volk Gottes in diese Falle läuft. Versteht ihr? Ich möchte, dass wir als Volk Gottes ein Kontrastprogramm dazu sind. Und die Frage ist natürlich, wenn wir das lesen in der Schrift, dass in den letzten Tagen die Liebe so erkalten wird, ob das jemals Gottes Plan war. Und ich glaube, das war nie Gottes Plan. Gottes ursprünglicher Plan mit den Menschen war anders. Gott ist ein Gott der Liebe. Das war ein Moment, wo ich ein Halleluja erwartet habe. Ich versuche es nochmal. Gott ist ein Gott der Liebe. Halleluja. Halleluja. Besser ist das, ne? Amen? Ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Und die Frage ist doch, wenn wir das merken in unserer Gesellschaft, wenn das so kalt wird, haben wir vielleicht Gott irgendwo ausrangiert? Mit Sicherheit. Und deshalb, wenn Liebe nicht mehr Ziel ist, wenn Liebe nicht mehr Inhalt unseres Lebens, auch unseres sozialen Lebens ist, dann geht uns was verloren. Dann kehrt Ungerechtigkeit an. Also, wenn man so viel Ungerechtigkeit erlebt und man denkt, die Politiker schaufeln sich das Geld in die eigene Tasche und was es da alles gibt, wisst ihr was? Dann ist ein Schrei im Volk. Das ist ein Schrei in unseren Herzen. Gerechtigkeit muss her. Das Problem damit ist, wenn wir das so wünschen, weil uns irgendwie die Suppe überkocht, weil wir sagen, jetzt ist doch mal Schluss. Wenn wir fordern und sagen, ich will Gerechtigkeit, dann ist doch der Punkt, der uns da aufstoßen muss, wenn wir sagen, diese Ungerechtigkeit, die muss bestraft werden. Dann ist doch die Frage, die irgendwie bei einem denkenden Menschen hochkommen muss, wie weit, wie konsequent muss Ungerechtigkeit bestraft werden? Und wenn wir das fordern, dass wir sagen, ja, Ungerechtigkeit muss bestraft werden, dann muss doch die Frage, damit es überhaupt eine gerechte Frage ist, diese Frage, auch an mich gestellt werden. Wenn ich sage, Gott, du musst die Gerechtigkeit vollziehen, Ungerechtigkeit darf nicht sein, dann weiß ich doch, dass die Frage an mich geht, ob ich schon mal ungerecht war. Ihr müsst eure Hand nicht ganz hochheben jetzt, aber ich frage mal rein, ist irgendjemand hier, der von sich weiß, dass er schon mal ungerecht war? Okay. Würden wir hier noch sitzen, wenn Gott immer in jedem Detail Gerechtigkeit vollstrecken würde? Also, falls es hier irgendjemand gibt, der seinen Nächsten nicht so geliebt hat wie sich selbst, dann müsste er bestraft werden? Aha. Wisst ihr, Leute, das gibt unglaublich viele Lehren und Riten und was weiß ich, wie Menschen versuchen, von ihrer Schuld wegzukommen. Ich weiß nicht, vor ein paar Wochen ging durch das Fernsehen, dass sich über 1 Million Hindus getroffen haben, das größte religiöse Fest der Welt, nannten sie das, um sich im Ganges, glaube ich, oder im Indus da zu baden. Warum machen Menschen so ein durchgeknalltes Zeug? Weil sie genau spüren, sie sind ungerecht, sie haben Schuld. Und die machen alles Mögliche. Die Moslems machen dies und die Hindus machen das. Und das gibt auch unter Christen Leute, die meinen, sie müssen in Rom auf Knien ein paar Treppen hochkriechen, um irgendwie ihre Schuld loszuwerden. Auf den Philippinen lassen sich Leute kreuzigen wie Jesus, um ihre Schuld loszuwerden. Christen, angeblich Christen. Also das ist ein allgemeines, weltweites Phänomen, was ich hier predige. Da ist irgendwie so ein Gefühl in den Menschen, da muss doch irgendwas passieren. Irgendjemand muss doch bezahlen dafür, wenn ich schuldig geworden bin. Selbst die Moslems glauben, dass es ohne Opfer und ohne Blutvergießen, da gibt es keine Vergebung. Selbst die Moslems glauben das. Also das ist irgendwo allgemein menschliches Wissen. Da ist irgendwie, wenn eine Ungerechtigkeit da ist oder wenn irgendeine Schuld da ist, wenn irgendeine schlechte Sache passiert ist, dann muss es eine Strafe geben, eine Sühnung geben, eine Bezahlung geben. Irgendwie muss das wieder gut gemacht werden, wenn was falsch gelaufen ist. Jetzt haben wir aber eben festgestellt, dass wir alle was falsch gemacht haben. Und ganz tief drin in unserer menschlichen Seele ist das Bedürfnis, das wieder gut zu machen. Also ohne Vergebung bleibt im Grunde genommen nur Tod oder Rache oder eben die Ungerechtigkeit. Wenn man einfach sagt, das interessiert mich alles gar nicht, Hauptsache ich ziehe mein Ding durch. Und da entsteht ja eine Spannung, die wie so ein Teufelskreis ist, da gibt es keinen Ausweg. Geschwister, und ihr wisst natürlich, wo ich jetzt hin will. Ich finde das absolut genial, dass unser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, aus diesem Dilemma einen Ausweg gefunden hat. Ich liebe ihn dafür. Und ich möchte mein ganzes Leben in der Jetzt und Zeit und in der Ewigkeit deshalb gerne mit ihm zusammen sein, weil er uns nicht in diesem schlimmen Zustand gelassen hat. Was hat er getan? Ich möchte euch einen Text vorlesen, der uns auch schon hinführt. Wir wollen nachher das Abendmahl feiern. Der für mich sehr, sehr viel bedeutet. Immer wieder. Mein ganzes christliches Leben hänge ich an diesen Versen. Die stehen in Lukas 22. Ich lese ab Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte Jesus sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reiche Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Diese Verse sind gar nicht auszuloten in ihrer Tiefe. Ich glaube, man wird immer wieder Neues entdecken. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wisst, was das Passamahl ist. Ich will es kurz für die vielleicht erklären, die noch neu im Glauben sind. Als das Volk Israel damals in Ägypten in Gefangenschaft war, hat Gott vorgehabt, sie da rauszuholen. Und weil die Ägypter sie nicht rausließen, kam eine Strafe, ein Todesengel ging durch das ganze ägyptische Land. Und damit das Volk Israel, was raus sollte aus diesem Land, nicht mitbestraft wird, sollten sie aus einem Lamm, einem geschlachteten Lamm, das Blut nehmen und an die Türpfosten schmieren, damit der Todesengel vorbeigeht und das Volk Israel nicht mit unter die Strafe kommt. Und das war so ein vorlaufendes Zeichen auf das, was Jesus dann tun würde, tausende Jahre oder hunderte auf jeden Fall Jahre später. Und ich denke, wir kennen alle noch heute diesen Begriff des Sündenbockes, Einer muss die Sünde irgendwie tragen. Einer ist der Schuldige, der Sündenbock. Und diese Gedanken sind da drinne. Einer muss da sein, der die Schuld auf sich nimmt, der die Schuld trägt. Und ich denke, daran denken wir ja auch immer, wenn wir das Abendmahl feiern nachher, dass das Brot das Symbol ist für unseren Sündenbock. Das Brot ist das Symbol für das Fleisch von Jesus Christus, was er geopfert hat, seinen ganz normalen Leib, den er hingegeben hat. Und das, der Wein ist das Symbol für das Blut, was Jesus vergossen hat zur Vergebung unserer Schuld, damit keine Rache stattfindet, damit der Todesengel auch an uns vorbeigeht. Denn ohne Opfer gibt es keine Vergebung. Aber der Vers, der mir hier jetzt so heraussticht, ist dieser Vers, dass Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit den Jüngern zu essen, ehe ich leide. Und das hat mich betroffen gemacht. Ich sage, wer sehnt sich nach Leiden? Wer sehnt sich danach? Wer gipfelt in so einem Moment seines Lebens und sagt, das, danach sehne ich mich? Ich bin davon ganz, ganz stark überzeugt, dass Jesus Christus in keinster Weise selbstmordgefährdet war. Jesus Christus war nicht depressiv. Jesus Christus sehnte sich nicht nach dem Tod, weil er sowieso Todessehnsucht hatte. Jesus Christus war auch nicht durchgeknallt oder ein Psychopath, der sich selbst Leiden zufügte. Jesus Christus war ein durchaus starker, fröhlicher Mann, der kraftvoll gewesen ist, der nicht depressiv einherging, sondern wo er hinkam, da machte er Menschen froh, da machte er Menschen frei, da heilte er, tat so viel Gutes, er tat Wunderbares, sodass Menschen massenweise zu ihm kamen, sogar Kinder. Jesus Christus hatte keine dunkle, schwarze Gothic-Ausstrahlung, wo jeder dachte, Doomsday. Sondern Jesus war fröhlich. Und trotzdem sagt er hier in diesem Text, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Aber Herr, das bedeutet doch Leiden. Ja, sagt er, das bedeutet Leiden. Aber trotzdem, Jesus ist nicht gemütskrank, wenn er hier sagt, dass er sich sehnt zu leiden. Er war sich völlig bewusst, was auf ihn zukommt, und er würde sein Leben riskieren, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Er war bereit, sich so hinzugeben, um Freunde zu befreien, damit sie ewig Freunde werden. Er sagt, größere Liebe hat keiner, außer der, der sein Leben hingibt für die Freunde. Und irgendetwas rührt mich da tief an. Ich wüsste, die ganze Menschheit in allen möglichen Kulturen und Jahrhunderten kennt diese Geschichten, dass ein Held sein Leben riskiert, um jemanden zu befreien. Die gefangene Prinzessin, da musste der Prinz losziehen und den Drachen töten, und wir lieben diese Geschichten. Wir lieben das, wenn wir sehen, jemand setzt sein Leben ein, er liebt sich nicht selbst, sondern er riskiert sein eigenes Leben, um Gutes zu schaffen, um Galaxien zu befreien, um an der Star Wars-Generation zu sprechen, um zu bewirken, dass das Böse abnimmt und das Gute zunimmt. Ich meine, wahrscheinlich geht eure Fantasie jetzt schon los, dass ihr an die ganzen Drachentöter-Sagen denkt oder an die Prinzessinnen oder an die Geschichten, wo aus Angst und Ohnmacht plötzlich Mut wurde und jetzt erst recht, und dann wurde gekämpft und dann wurde obsiegt und alle haben gejubelt. Wir wollen, dass die Hollywood-Filme so enden. Wir wollen das. Das ist tief drin in uns. Aber da gibt es vorher etwas, was man bedenken soll. Da gibt es, dass man sein Leben riskiert. Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehen, dieses Passa mit euch zu feiern. Wenn wir nachher an den Tisch des Herrn gehen, überlegt euch das. Überlegt euch das. Von Jesus steht geschrieben im Hebräerbrief, dass der um der vor ihm liegenden Freude willen dieses Kreuz erduldete. und dass er sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er wusste, wenn er den Todespreis für Schuld und Sünde bezahlen würde, dass durch sein Opfer am Kreuz Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und in dem Moment, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, ist eine Beziehung, ist eine Liebe wieder möglich, und zwar zu Gott und zu den Menschen. Die Schuld ist bezahlt. Die Bibel sagt das. Entschuldigung. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. In 2. Korinther formuliert Paulus das so und sagt im 5. Kapitel, den der Sünde nicht kannte, also Jesus, den hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir, was? Gottes Gerechtigkeit werden. In dem Moment, wo du das verstehst, dass du in Christus Gottes Gerechtigkeit wirst, bist du raus aus dem Teufelskreis. Es ist wieder möglich, Beziehungen zu haben. Es ist wieder möglich, zu lieben. Es ist wieder möglich, die Rachefaust in deiner Tasche aufgehen zu lassen und zu einer Geste werden zu lassen, dass Beziehung wieder möglich ist. Gott nimmt die Strafe für meine Ungerechtigkeit auf sich. Er stellt die Möglichkeit wieder her, Beziehung zu ihm und zueinander zu pflegen. Und ich glaube, in dem Moment, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt ist, wo Beziehung wiederhergestellt wird, da ist das Reich Gottes. Weil die Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Friede und Freude und Gerechtigkeit. Da, wo Gerechtigkeit hergestellt ist, da ist Reich Gottes. Und das löste diese Sehnsucht bei Jesus aus. Der sagt, er war sich klar, wenn ich diesen Preis bezahlen würde, dann wäre es möglich, ohne diese Wut, ohne diesen Zorn, ohne diesen Rachengedanken und ohne dieses Schämen für das, was wir falsch tun, wieder in Beziehung zu treten. Geschwister, wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, oder wenn wir über Gericht nachdenken, wenn wir über Richter nachdenken, ich weiß nicht, ob das in allen Kulturen so ist, aber in Deutschland weiß ich es definitiv. Wenn ich höre, wie viele Prediger die Bibel auslegen und sagen, das Gericht, ja, es wird schon ein Gericht kommen und wir brauchen es ja auch scheinbar irgendwie. Aber Leute, ich sehe was ganz anderes in der Schrift. Was ich sehe in der Schrift ist, selbst da gibt es ein Buch in der Bibel, das heißt das Buch der Richter. Und normalerweise müsste man denken, das Buch der Richter ist ein Buch, wo Menschen reihenweise geköpft werden, weil wir alle falsch liegen. Aber wisst ihr, was in dem Buch der Richter steht? Gott sandte Richter, um zu retten und zu befreien, um seinem Volk gut zu tun. Deshalb sandte er Richter. Er sandte Richter, damit es Israel besser geht. Leute, und wenn wir eine Auffassung davon haben, dass Gott der Richter auf dem Thron sitzt und dann haut er zu, weil du wieder was falsch gemacht hast, du ungerechte Type, dann haben wir ein falsches Bild von Gottes Verlangen nach Gerechtigkeit. Gottes Verlangen nach Gerechtigkeit ist sein Verlangen nach Gemeinschaft und Liebe. Nach Wohlergehen von dir und mir. Sag doch mal Halleluja. So, natürlich, wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott. Er ist der Richter der Welt, absolut. Nur wisst ihr was, Leute, wenn der Richter der Welt, der Gerechteste von allen, mich freispricht, wer soll mich dann noch verklagen? Eine glaubt das. Wenn der Gerechteste der Welt mich freispricht, wer soll mich verklagen? Lass das mal von hier da reingehen. Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich verlangt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich denn leide. Jesus wusste, dass er dieses Leid auf sich nimmt für dich und für mich. Freiwillig sollten die Menschen zu ihm kommen. All die Menschen, die auf ihre eigene Rache verzichten und ihr eigenes Schamgefühl nicht so wichtig nehmen, dass sie nicht kämen. Jesus hat bezahlt. Jesus, Gott als Mensch, hat vergeben. Er klagt nicht mehr an, sondern er lädt ein, zu ihm zu kommen. Selah. Geschwister, ich möchte euch die andere Seite zeigen. Jetzt kommt der zweite Teil meiner Predigt. Wie war es für dich, Jesus? All meine Schmerzen, all meine Wut, meine Schuld, meine Einsamkeit auf dich zu nehmen. Wie war das für dich, Jesus? Du hast meine Scham, meine Schuld, meine Sünde, meine Schande auf dich selbst genommen. Tonnenschwer, tödlich. Du warst nackt, damit ich nie mehr nackt empfunden werde, weil du hast mich bekleidet mit deiner Gerechtigkeit. Du bist arm geworden, damit ich deinen Reichtum erlangte. Du konntest jeden meiner Fehler tragen. Jeden meiner Fehler, den ich jemals noch machen werde. Deine Liebe wollte mich retten. Als du dort hochgingst, nach Golgatha, Schritt für Schritt, für alle meine Vergehung, das Geschrei, die Peitschenhiebe, das Gewicht auf deinem Rücken, die brennenden Wunden, dein Blut, was in den Dreck fiel. Du hast die Einsamkeit gespürt, das Verlassensein von all deinen Freunden, die dich verlassen hatten auf dem Weg hoch zum Kreuz. Deine Leidenschaft, deine Liebe für mich, sie ist wirklich rot wie Blut. Du für mich durchbohrt, mein Gott. Ein König mit einer Dornenkrone. Du gingst für mich hoch nach Golgatha. Geschwister, das ist Liebe. Schau mal, durch all die Jahrhunderte hindurch wusste Jesus, sah Jesus, er sah voraus, dass ich einmal leben würde, Thorsten Molch, dass ich aufwachsen würde in einer kleinen Stadt in Norddeutschland, dass ich viel Schuld auf mich laden würde. Er hat sich gefreut, als ich geboren wurde, so wie wir uns freuen dürfen über das neue Baby, wenn es kommt. Wir freuen uns über jedes neue Kind. Amen. Er hat sich gefreut, als ich geboren wurde, aber dann sah er mich. Er sah mich. Er sah Thorsten verstrickt in Drogenhandel, verstrickt in Drogenkonsum, immer Angst, erwischt zu werden. Er sah mich. Er sah mich, dass ich alles Mögliche anrichtete, nur damit es nicht rauskommt. Er sah mich, wie ich meine Eltern bestohlen habe. Er sah mich ungerecht und ungerecht handelnd. Er sah mich zerbrochen. Er sah mich zerstört. Er sah mich böse. Er sah mich verwirrt. Er sah mich auch unglaublich feige. Er sah, dass ich geschlagen wurde, dass ich schmutzig war, dass ich gelogen habe wie sonst was, dass ich entehrt habe und entehrt wurde. Er sah mich, wie ich Nein sagte, wie ich mich versagt habe, wie ich nicht geholfen habe. Er sah mich, wie minderwertig ich mich fühlte. Er sah mich stehlen. Er sah mich auf der Flucht in Alkohol und Drogen, in Konsum und in Sex. Er sah, wie ich es immer wieder versucht habe, aber umsonst. Er sah mich wütend, eifersüchtig. Er sah mich sehr, sehr stolz. Er sah mich selbstsüchtig, voller geiler Begierde. Er sah mich voller Konkurrenzkampf, einsam, mit falschen Werten, prahlerisch und sehr, sehr schamvoll. Und er sagte, den will ich. Er hat mich gewählt, er hat mich geliebt, er hat mich gereinigt, er hat mich erneuert. Die Schrift sagt, so viele, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und deshalb, Geschwister, sage ich bin geliebt. Ich bin etwas Besonderes. Der Preis für mich war so unendlich teuer und hoch. Jesus muss wissen, wie kostbar ich gewesen bin und immer noch bin, weil er hat den Preis bezahlt und er weiß alle Dinge. Jesus weiß alle Dinge. Es war ihm das wert. Ich bin die Liebe meines Herrn. So sehr hat er mich geliebt. Er hat mir seine Arme ausgebreitet, als ich kam. Er hat mir einen Ring an den Finger gesteckt. Er hat mir eine Krone aufgesetzt. Er hat meine Tränen eingesammelt. Er hat meinen Namen in seine Wunden geschrieben. Die Wunden, die durch Nägel in seinen Leib gebohrt wurden. Er hat mich aus dem Gefängnis getragen und er ist mit all meinen Feinden fertig geworden. Er gab mir meine Würde zurück. Er gab mir Zukunft. Er gab mir Hoffnung. Ich finde Gnade. Ich finde Schönheit. Ich finde Annahme. Ich finde Hoffnung. Herr Jesus, sollte ich jemals daran zweifeln, ob du an mich denkst, ob du mich liebst, dann lass mich bitte daran denken, was du am Kreuz für mich bezahlt hast. Lass mich daran denken, deine Schmerzen, die sollen mich erinnern an deine Opferliebe. Jeder Schlag, die Dornenkrone mit den giftigen Stacheln, die Entzündungen machen, wie sie deinen Bart rauszogen, wie sie dich angespuckt und verlästert haben, für mich, Jesus. Für mich, Jesus. Und für dich. Jesus, ich möchte immer bei dir bleiben. Aus dunkler Schande hast du mich in dein wärmendes Licht gestellt. Du sprichst mich vor dem höchsten Gericht frei. Gott vergibt mir durch deinen Tod. Daran erinnere ich mich und daran möchte ich erinnert werden. Du hast dich gebeugt, deine Liebe war so stark, sie konnte ein Kreuz tragen. Ein raues Holzkreuz. Ich bin geliebt. Ich bin gewünscht, ich bin wertvoll, ich war es dir wert. Du auch. Geschwister, mir ist so viel vergeben worden, dass ich für nichts mehr anhaltend böse sein könnte. Was man mir tut. Darf ich es nochmal sagen? Mir ist so viel vergeben worden, dass ich für nichts mehr anhaltend böse sein könnte, was ihr oder andere mir tun. Deshalb wähle ich Barmherzigkeit. Ich wähle nicht Gericht. Ich schreie nicht nach Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit in Christus. Ich bin Salz dieser Erde. Ich bin anders, wie die da schreien. Ich werde für jeden anderen kämpfen, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt. Ich werde mithelfen, ja. Aber ich werde nicht zulassen, dass die Liebe in mir erkaltet. Ich werde nicht zulassen, dass ich mich schäme. Ich werde nicht zulassen, dass Minderwertigkeit mich oder irgendjemand im Volk Gottes kleiner sein lässt, als das, wofür er ursprünglich geschaffen wurde. Jeder von uns ist absolut einzigartig und wertvoll. Und ich bitte dich, dass du deinen Feind erkennst, der dir immer wieder Verdammnis eintrichtern will, der dir immer wieder sagt, du bist Nulli, du bist minderwertig, du kannst es nicht. Bitte erkenne den Feind. Für Jesus warst du so wertvoll, dass er das alles getan hat. Bitte schmeiß ihn raus, diesen Feind. Schmeiß ihn raus, diese Minderwertigkeit. Tritt in das Licht von Jesus und sage mit mir, ich bin geliebt. Ich bin geliebt von Jesus. Ich bin geliebt von Jesus. Das war die Freude, die vor Jesus lag, weshalb er das alles erduldet hat. Er wollte gerne wieder in Beziehung eintreten. Er wollte gerne nicht alleine im Himmel regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war sich selbst genug mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er war völlig harmonisch. Aber es war etwas, was er sich wünschte. Er wünschte sich freie Freunde mit einem freien Willen, die von sich aus zu ihm kommen, weil sie sagen, du hast alles getan. Bei dir kann ich durchatmen. Bei dir erlebe ich Gerechtigkeit und Reich Gottes. Geschwister, und ich möchte, bevor wir jetzt zum Abendmahl gehen, euch etwas vorlesen von einem ganz, ganz alten Christen. Der hieß Johannes. Und er hat unglaubliche Briefe geschrieben am Ende seines Lebens. Und ich möchte aus dem ersten Johannesbrief, aus dem vierten Kapitel, ein paar Verse vorlesen. Und fast möchte ich sagen, schließt mal eure Augen und lasst es auf euch wirken, wenn ich euch das vorlese. Der Mann, der hatte Ahnung von dieser Liebe. Und er schreibt davon und er sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Lass ruhig die Augen zu. Ich möchte fragen, vielleicht gibt es hier irgendjemanden, der noch gar nicht in dieser Gerechtigkeit ist. Möchtest du in diese Gerechtigkeit hineinkommen? Möchtest du in diese Liebe eintauchen? Möchtest du erleben, wie Beziehungen wiederhergestellt werden? Dann bitte ich dich, lass deinen Stolz los. Gib deine Rache auf. Gib deine Unvergebenheit auf. Und sag, wenn mir so viel vergeben ist, wie sollte ich nicht selbst vergeben? Gott, hilf mir. Wenn hier jemand ist, der sagt, das habe ich noch nie so gehört, das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich. Ich möchte mein Leben diesem Jesus anvertrauen. Er soll mein Herr und mein Hirte sein. Er soll das Lamm Gottes für mich sein, das der Welt Sünde trägt, auch meine. Ich will nicht mehr kämpfen, dass ich meine Schuld selber loswerde. Ich werde mich jetzt in die Hände dessen geben, der alles für mich getan hat. Ist irgendjemand hier heute Vormittag? Dann bitte ich dich, schau nicht rum, aber streck doch kurz deine Hand aus, dass ich dich sehe, damit ich für dich beten kann. Okay, Dankeschön. Ist noch jemand da? Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Der erste Tag deines neuen Lebens, wenn du diesen Schritt gehst. Komm, du bist dran heute. Ich möchte eine zweite Frage stellen. Vielleicht sind Geschwister hier, die wütend hierher gekommen sind, weil irgendwas schiefgelaufen war diese Woche. Auf dem Arbeitsplatz, was weiß ich wo. Vielleicht sogar unter Christen, dass man wie dich mies behandelt hat oder dich ignoriert hat oder falsch kommuniziert oder was auch immer das war. Vielleicht bist du knatterig hierher gekommen. Vielleicht hast du gesagt, na, dem werde ich es aber mal. Und hast gar nicht gemerkt, wie das die Liebe rausgedrängt hat aus deinem Herzen. Der Heilige Geist möchte seine Liebe wieder neu ausgießen in dein Herz. Und heute, jetzt, in diesem Moment, besonders wenn wir gleich zum Tisch des Herrn gehen, hast du eine Chance, um Vergebung zu bitten. Vergib denen, die dir böse gewesen sind, die dir Böses getan haben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Konzentrier dich auf die Liebe Christi. Konzentrier dich darauf, dass Jesus bereit war und sich danach gesehnt hat, dieses Leid auf sich zu nehmen, damit du mit ihm in Versöhnung leben kannst und mit deinen Geschwistern. Ich möchte vielleicht noch einen Moment Stille zulassen. Ich werde jetzt gleich diese Einsetzungsworte lesen, die zum Abendmahl gehören, weil wir glauben, das ist eben nicht einfach nur Brot und nicht einfach nur Wein, von der Substanz her schon, aber es ist ein Gedächtnis an das, was Jesus für uns getan hat. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir das in der richtigen Haltung nehmen. Ich bitte auch, dass diejenigen, die Jesus gar nicht im Herzen haben, davon Abstand nehmen. weil dies ist eine intime Sache, das ist eine Bundessache. Zum Tisch des Herrn gehen diejenigen, die zum Herrn gehören. Und in diesen Einsetzungsworten kommt dieser Satz vor: Der Mensch prüfe sich selbst. Genau das meine ich. Aber wenn du dich geprüft hast, heißt es, und dann esse er. Dann komm. Wenn das durch ist, dann komm. Dann komm und genieße die Gemeinschaft mit dem Herrn. Genieße seine Liebe, genieße, dass er einen Bund mit dir macht, der dich durchbringt. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für die Geschwister, die sich gemeldet haben, für die Menschen, die sich gemeldet haben, dass sie sich neu dir weihen wollen. Und ich möchte für sie beten. Ich bete für sie, dass sie dich erkennen. Ich bete für sie, dass sie diesen Mut haben, dass sie nicht länger zurückgehalten werden durch Anklage oder Scham oder Stolz und Rebellion, sondern dass sie zu dir kommen und sagen, Gott, wenn du das für mich getan hast, wie soll ich da weglaufen? Es ist viel klüger, zu dir zu kommen in deine Arme. Wenn du so einem verlotterten Sünder wie dem Thorsten Moll vergeben konntest, dann kannst du auch mir vergeben. Und ich bete, Vater, dass wenn diese Menschen das jetzt innerlich tun, wenn sie mit dir sprechen und sagen, hier ist mein Herz, dass du dich ihnen so offenbarst, dass sie es merken und verstehen. Lass sie wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Amen. Amen. Gut, Geschwister, dann lass uns aufstehen. Und es wird so sein, dass wenn wir nachher in die Abendmahlstische gehen, da drüben ist übrigens Wein. Wer Abendmahl mit Wein trinken möchte, kann dahin gehen. Und an diesem Abendmahlstisch ist Saft. Für wen das besser ist, der sollte bitte dahin gehen. Da werden Beter stehen. Die haben ein Schild. Und ich bitte die Beter zuerst, sich das Abendmahl zu geben, damit sie frei sind. Wenn Leute hinzukommen zu dem Tisch, dass ihr bereit seid, dann auch mit Menschen zu beten. Ich bin auch bereit, ich stehe hier vorne, Andreas ist bereit. Wenn du jetzt irgendetwas hast, auf was du was bekennen möchtest, oder wenn du einfach sagst, ich will endlich meine Minderwertigkeit ablegen, in Jesu Namen, jetzt soll Schluss sein, oder meine Verdammnis, oder mein Schamgefühl. Wenn du irgendetwas hast, lass mit dir beten, lass die Botschaft nicht an dir vorbeigehen. Mach einen Knopf dran, mach es fest, heute soll ein neuer Tag, von heute soll ein neues Leben beginnen für dich. Im 1. Korinther 11, ab Vers 23 steht geschrieben, da schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Gedächtnismahl gibst. Danke, dass dein Wort das überall und immer wieder bezeugt, dass das ein Bundeszeichen ist, dass das etwas bewirkt in der unsichtbaren Welt, wenn wir an deinen Tisch kommen. Du hast gesagt, Jesus, dass du dich so danach gesehnt hast, das mit uns zu feiern, sogar wenn es durch Leid geht für dich, weil du so sehr mit uns zusammen sein wolltest und dir so sehr gewünscht hast, dass Gerechtigkeit vollzogen wird, damit wir nicht unter Ungerechtigkeit kaputt gehen. Danke, Herr, dass du das hast erlitten für uns. Und wir segnen dieses Brot als Symbol deines Leibes und wir segnen den Kelch, das Blut, als den Kelch des neuen Bundes, dass wir frei und rein sind und keine Anklage mehr da ist. Danke, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Amen. Bitte fühlt euch ganz, ganz frei. Jesus kennt dich sowieso. Und er meint es total gut mit uns. Größere Liebe hat niemand. als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und wie sollte uns Gott mit ihm nicht alles schenken? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.